Hier ist Treffpunkt Grün, der Podcast-Kanal der Dieburger Partei Bündnis 90 Die Grünen. Mein Name ist Rudolf Bauer, ich betreue diese Serie. Unser Thema heute, ein Wasserkonzept des Wasserversorgers Gruppenwasserwerk Dieburg. Was ist damit gemeint und wie kam es dazu? Warum braucht man ein Wasserkonzept? Schließlich kommt doch das Wasser aus der Leitung. Ich freue mich, dass der Versorger sich bereit erklärt hat, meine laienhaften Fragen zu beantworten. In unserem Gespräch heute treffen wir die beiden Mitarbeitenden des Gruppenwasserwerks Dieburg mit Sitz in Hergershausen, nämlich den Herrn Wittwer, der bis vor kurzem der technische Leiter des ZVG war, und Frau Wiechhorst, Umweltingenieurin und Mitarbeiterin speziell beauftragt, wie ihr Kollege mit Aufgaben zum Wasserkonzept. Guten Tag.
Guten Hallo, Tag, Herr Bauer.
Herr Bauer.
Würden Sie denn jetzt mal unseren Hörern Ihren Aufgabenbereich beschreiben, damit wir das ein bisschen genauer wissen, als ich es gesagt habe?
Entschuldigen Sie, Herr Bauer, Frau Wiechhorst, bevor wir beginnen mit dem Aufgabenbereich, vielleicht doch ein, zwei Worte zu unseren Personen selber, ne? Damit auch die Hörer vielleicht ein bisschen Erfahrung haben, wer hier mit ihm spricht über dieses Thema. Unhöflicherweise stelle ich mich vor, als erstes, ich war technischer Betriebsleiter, aus gesundheitlichen Gründen habe ich es abgegeben an den Nachfolger, Herr Pikulin. In meinem Aufgabenbereich als technischer Betriebsleiter müssen wir die Trinkwasserversorgung der Zukunft sicherstellen. Nicht nur technisch, sondern auch bezüglich der Wasserrechte und alles, was dazugehört. Und im Zuge dessen war es ein Thema in den letzten Jahren zunehmend, sich mit den ganzen Umweltbeeinflüssen darüber nachzudenken, wie die Wasserversorgung der Zukunft aussehen kann. Sie müssen bedenken oder auch die Hörer müssen wissen, dass wir Umsetzungszeiträume zwischen 20 bis 30 Jahre haben für manche technische Bauwerke. Und wir denken sozusagen, wenn wir heute denken und etwas handeln, in Zukunft schon in den Jahren 2040 bis 2050. Und in diesem Rahmen kam es dazu, dass wir uns insgesamt mit dem Wasserkonzept, was dieses alles beinhaltet, auseinandersetzen müssen. Und ich bin froh darum, dass ich eine Mitarbeiterin wie die Frau Wiechhorst habe, die noch jünger an Jahren ist und noch voller Engagement und die auch schon in den letzten Jahren sich ganz vertieft in diese Arbeit reingefuchst hat. Und das führt, ich möchte das Wort gerne an Frau Wiechhorst weitergeben.
Ja, also ich arbeite im Bereich vom Ressourcenmanagement und der Qualitätsüberwachung. Ich bin im Prinzip wie so ein kleines Rädchen im System, das natürlich auch für die zukünftige Versorgung mit Wasser in ausreichender Menge Qualität beim Verbraucher sorgt, ne? Und dazu trage ich eigentlich in meinem Arbeitsbereich bei. Beispiele sind, ich arbeite mit am Wasserkonzept und ebenso überwache ich die Einhaltung der Vorgaben der Behörden bei der Erteilung von Wasserrechten, zum Beispiel Niedriggrundwasserstände. Da beurteile ich die Entwicklung und darauf basierend gibt es dann auch bei uns Fördermanagement. Das Fördermanagement richtet sich dann auch danach. Ich arbeite mit beim Wasserrechtsverfahren, die oft sehr langwierige Prozesse sind und kommuniziere mit Behörden, Ingenieurbüros und organisiere auch das Kiesgrubenmonitoring, das wir schon seit vielen Jahren als Dienstleister für die Kiesgrubenbetreiber machen. Darum geht es letztendlich auch, die Qualität von Baggerseen zu überwachen und die Qualität zu kontrollieren.
Die erste Frage, die Sie gestellt haben, Herr Bauer, war eine, was eigentlich die Versorgungsaufgabe von so einem Zweckverband ist.
Da würde ich gerne mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten hören von Ihnen, was Sie so jeden Tag tun.
Als Einstieg gleich mal kurz etwas Rechtliches. Für die öffentliche Wasserversorgung ist die Kommune verantwortlich. Das ist eine kommunale Aufgabe. Das hat Historie nach dem Motto, wenn du Bürger hast, dann sorge auch dafür, dass sie mit ausreichend Trinkwasser versorgt wird. Das ist eine Aufgabe, die können man nicht weggeben, sondern die können sie delegieren an Dritte. Und bei uns in diesem Gebiet ist es historisch so, dass sich mehrere Kommunen zusammengetan haben, nicht unbedingt freiwillig, sondern aus der Not heraus und einen Zweckverband gegründet haben, weil sie gesehen haben, dass es sinnvoller ist, statt jeder seinen eigenen Bund zu haben, dass das in einer zentralen Anlage letzten Endes gemacht wird. Und man kann per se sagen, die Kommunen lehnen sich zurück und sagen, die Wasserversorgung liegt in den Händen des ZVG. Er muss dafür sorgen, dass ausreichend Wasser für die Zukunft zur Verfügung steht. Der Begriff in unserer Satzung heißt, wir müssen es sogar sicherstellen. Wir müssen es sogar sicherstellen. Ich habe mich selber dann immer gefragt, was ist, wenn wir das Wasser nicht mehr aus der Region hier ausreichend ist? Wo müssen wir es dann herholen? Aber diese Gedanken müssen wir uns hier machen, wie wir die Wasserversorgung der Zukunft letztendlich sicherstellen. Wie viele Kommunen sind mittlerweile angeschlossen, Frau Wiechhorst?
Also voll versorgt werden 9 Gemeinden und Städte, Babenhausen, Dieburg, Rödermark, Eppertshausen, Großzimmern, Messel, Münster, Otzberg und Schafheim. Und dann unterscheidet man noch in Weiterverteilung oder Teilversorger. Das heißt, das sind 3 Städte bzw. Gemeinden und den ZWO. Wir haben auch mit dem ZWO, unserem Nachbarverband, einen Liefervertrag über 1 Million Kubikmeter im Jahr ohne die Versorgung von Messel.
Meine Frage dazwischen, was ist ZWO?
Zweckverband Stadt und Kreis Offenbach, okay. Der Nachbarverband.
Es ist auch ein Zweckverband wie wir, der ist im Kern aber ein bisschen anders organisiert als wir, aber insgesamt auch als Zweckverband organisiert für die Wasserversorgung im Kreis Offenbach.
Die Gemeinde Messel, die ist seit 2009 beim Zweckverband und hat keine eigene Gewinnungsanlagen und auch keinen Anschluss an das Netz vom ZVG. Die wird vollständig vom Nachbarverband ZWO versorgt und der ZVG ist für das Ortsnetz und den Wasserverkauf zuständig. Und die Versorgung der Gemeinde Messel ist im Liefervertrag mit dem ZVO geregelt, mit einer Menge von rund 220.000 Kubikmeter im Jahr. Die Gemeinden Roßdorf und die Stadt Umstadt, die gehören zum ZVG, aber verfügen über eine eigene Wassergewinnung und Verteilungsanlagen. Und daher haben wir Lieferverträge mit der Stadt Großumstadt für den Stadtteil Kleestadt und für Aussiedlerhöfe. Das beläuft sich auf rund 6.000 Kubikmeter im Jahr. Und einen Liefervertrag mit der Gemeinde Roßdorf. Der Stadtteil Gundernhausen wird komplett versorgt mit 270.000 Kubikmeter im Jahr. Und es erfolgen noch andere Liefermengen an die Kerngemeinde Roßdorf. Und teilversorgt wird dann auch noch die Stadt Rottgau mit dem Stadtteil Niederroden.
Eine Ergänzung dazu, seit 2014 ist Messel bei uns neu dazugekommen. Herr Bauer, für mich war es also, auch eine ganz spannende Sache, zu schauen, mit welcher Absicherung Wasserversorgung funktioniert. Also der Zweckverband und seine Kerngemeinden, die haben sozusagen die Wasserversorgung weggegeben. Mit anderen Kommunen gibt es sogenannte Lieferverträge, die durchaus auch zeitliche Begrenzungen haben. Und man lebt aus der Vergangenheit heraus, ist das immer automatisch weiterverlängert worden. Aber im Zuge der Verknappung der Ressource Wasser stellt man sich auf einmal die Frage, inwieweit man manche Lieferverträge, die man hat, wirklich auch langfristig noch halten und beliefern kann. Und wie gesagt, jeder Vertrag ist kündbar oder auch abwendbar. Also von daher ist das für manche Kommunen schon durchaus eine Fragestellung, wie langfristig sie ihre Wasserversorgung abgesichert haben. Ja. Also das war für mich überraschend, aber wir sind in Verhandlungen mit manchen Kommunen, um langfristige Verträge für uns, für sie sichert und auch für die Kommunen selber bieten zu können. Die Aufgabe, nur ganz kurz, Sie wollten noch so ein paar Zahlen und Daten haben. Also insgesamt versorgen wir mittlerweile 135.000 Einwohner. Unsere mittlere tägliche Produktion schwankt je nach Jahreszeit zwischen 18.000 bis 22.000 Kubikmeter am Tag. Und das kann, das haben wir gesehen, in den Trockenzeiten, die wir in den letzten Jahren haben, bis auf 32.000 Kubikmeter, 33.000 Kubikmeter am Tag hochgeben. Das Besondere ist ja, ist etwas, wir können das nicht steuern. Wir müssen liefern, was der Kunde nachfragt. Anders kann man ja etwas drosseln, etwas runterbringen. Bei der Wasserversorgung ist es ähnlich wie bei Stromversorgung, ist, wenn der Kunde nachfragt, müssen wir liefern können. Und deshalb hat es auch gewundert, dass wir es geschafft haben, weil wir noch den Wasserversorger nebenan, ZWO, gesteuert haben. Da haben wir unsere Tagesproduktion bis teilweise auf 35.000 Kubikmeter im Jahr hochgefahren. Wir wussten gar nicht, dass es technisch möglich ist, aber da haben wir unsere Grenzen in den letzten Jahren tatsächlich erreicht, technisch betrachtet. Von der ganzen Sache her. Das Besondere auch an der Wasserversorgung ist, es ist ähnlich wie beim Strom, sie darf nicht ausfallen. Wir sind immer ganz, ganz stolz darauf, dass wir in der Vergangenheit bis auf Nausis, eine Insellösung, nie zu einer langfristigen Unterbrechung gekommen sind. Kunden hatten das mal, wenn ein Rohrbruch da ist, dass mal vielleicht für 8 oder 10 Stunden Wasser weg war. Danach gab es Notversorgungen. Weil es ist so selbstverständlich geworden, Wasserversorgung muss laufen. Es gibt kein, wir schalten mal eine Woche die Wasserversorgung ab. Ne?
Genau. Jetzt meine nächste Frage wäre eigentlich, das Wasser kommt ja bei mir aus dem Wasserhahn, bei Ihnen sicher auch.
Ja.
Das ist irgendwie über Leitungen gemacht. Wenn ich mir den Kreis vorstelle, den Landkreis, dann müssen da ja ein paar hundert Kilometer Leitung im Boden verlegt sein. Die sind nicht alle nagelneu, da sind auch ältere dabei. Können Sie da was zu sagen?
Also wir haben insgesamt eine Rohrleitungslänge, um mal auch wieder hier jetzt die Zahlen mit einzubringen, von 1200 Kilometer. Da gehören Brunnenleitungen dazu, ungefähr 26 Kilometer Transportleitung, 93 Kilometer Ortsnetzleitung, 645 Meter und Hausanschlussleitung 435 Kilometer. Und im Jahr 2023 wurden 13,4 Kilometer der Transport-, Haupt- und Hausanschlussleitungen erneuert oder ertüchtigt. Und das ergibt für uns eine Erneuerungsquote von im Jahr 2023 von 1,12%. Und wir sind halt für diese ordnungsgemäße Unterhaltung zuständig bis zur Wasseruhr und die Sanierung wird aus den Gebühren halt finanziert. Deswegen entstehen auch keine Zusatzkosten für den Kunden. Das Investitionsvolumen, das beträgt etwa 4 bis 6 Millionen Euro für Sanierung und Instandhaltung. Und der ZVG setzt sich selber ein ziemlich hohes Ziel, also rund 1% Erneuerungsquote mindestens zu bringen. In der Regel liegt dieses aber sogar höher, zwischen 1,2 und 1,5%. Also das sind 14 bis 18 Kilometer. Andere Versorger haben da viel weniger Erneuerungsquote, die liegen ungefähr bei 0,4 bis 0,9%.
Wenn wir es mal bei den Zahlen lassen, die sind sozusagen die Gegenwart, würde ich gerne mal also auf die Qualität von dem, was sozusagen die Ursache des oder die Voraussetzung für Trinkwasser ist. Das muss ja das Grundwasser sein. Denn soweit ich weiß, gibt es hier keine Talsperren, anders als in Thüringen oder so. Können Sie denn was über die Veränderungen, wenn welche bemerkt wurden, vom Grundwasser sagen in den letzten Jahren?
Ja, also was wir so bemerkt haben, es gibt schon Veränderungen. Es gibt nicht nur negative Veränderungen, es gibt auch positive Veränderungen. Positive Veränderungen ist hauptsächlich durch die Verbesserung von Nitratwerten in Rohwässern von Brunnen, die auch so in landwirtschaftlich sehr, also in landwirtschaftlich genutzten Gebieten vorkommen, durch Kooperationen, die wir seit langen Jahren mit der Landwirtschaft durchführen, konnten wir unter anderem diese Nitratwerte senken. Also wir beraten über Düngemittelnutzung, über Fruchtfolgenanbau, über Zwischenfrüchte. Und das hat schon bei manchen Brunnen dazu geführt, dass die von 80 Milligramm je Liter auf 35 bis 40 Milligramm je Liter Nitrat runtergegangen sind.
Da habe ich nochmal die Frage dazu stellen. Das ist ja nicht ursprünglich Ihre Kernkompetenz, bei Fruchtfolgen zu beraten, nehme ich an. Wie ist das möglich?
Also wir haben einen Agraringenieur, der kennt sich sehr gut damit aus und der macht solche NMIN-Untersuchungen und berät auch die Landwirte genauer in diesen Themen.
Also die Beratung, seitdem die Nitratproblematik in den 90er Jahren aufkam, da hat man der Nachbarverband angefangen, einen Berater einzustellen. Wir haben davon profitiert und haben auch ihm hier stundenweise arbeiten lassen. Und dann haben wir sozusagen nochmal richtig losgelegt im Jahre 2010 zur Vorbereitung für unsere Trinkwasserschutzgebiete, die wir denn endlich mal umgesetzt bekommen haben wollten. Und haben vorsorglich, das gehörte mit dazu, mit den Landwirten Kooperationsverträge abgeschlossen. Und haben uns auch damals überlegt, unabhängig davon, ob die jetzt kommen und wann die Trinkwasserschutz kommen, wie leben die seitdem, die Kooperationsverträge, und sind aktiv dabei. Das hat diesen positiven Effekt, wie Frau Wichers schon berichtet, dass wir wirklich teilweise, wir haben 3 oder 4 Brunnen, die Probleme hatten. Die 3 Brunnen sind ja jetzt unter den Grenzwert mittlerweile gefallen. Das, was aber ein bisschen was schade ist, die Trinkwasserschutzgebiete haben wir bis heute nicht. Ne? Das ist wieder liegen geblieben beim Halnuk. Und wir leben aber trotzdem die Kooperation mit den Landwirten, weil wir gesehen haben, wie wichtig es ist, mit diesen Landwirten, die einen Großteil unserer Einzugsgebietsflächen bewirtschaften, in Kontakt zu bleiben, um zu sehen, was da passiert und sie auch entsprechend in unserem Sinne auch zu beraten und immer auf den Wasserschutz hinzuarbeiten. Ne? Das ist, da haben wir sehr viel gelernt als Versorger und das Vertrauen, was wir auch aufgebaut haben, möchten wir nicht gehen lassen. Und deshalb haben wir jetzt auch die nächste Nachfolgerin von unserem Berater auch schon eingestellt mit Übergangszeit, dass es so gut positiv weitergeht. Aber gibt es denn auch negative Sachen, Frau Wichost?
Negative wäre, wir haben eine Zunahme der Grundwassertemperatur als leichten Trend festgestellt. Natürlich auch in Verbindung, also Grund ist natürlich der Klimawandel, erhöhte Temperaturen, erhöhte Verdunstung. Und das kann zur Folge haben natürlich, dass sich auch im Grundwasserökosystem, es ist ja ein Ökosystem, dass sich Veränderungen da vonstatten gehen. Also dass zum Beispiel Reproduktionsraten von Mikroorganismen sich erhöhen und dadurch die Wasserqualität beispielsweise schlechter wird oder bestimmte Stoffe wie Sauerstoff, der Sauerstoffgehalt einfach sinkt und mikrobielle Zehrungsprozesse eintreten und dadurch auch Metalle gelöst werden können im Wasser. Also das ist sehr vielfältig und sehr kompliziert. Was wir auch noch festgestellt haben, ist, dass wir Spurenstoffe aus der Vorflut wiederfinden.
Was das ist die Vorflut?
Das sind die Flüsse quasi entlang.
Flüsse und Bäche, ja.
Genau, die Flüsse und Bäche. Letztendlich. Und bei vorflutnahen Brunnen, die in der Nähe von auch Kläranlagen, also die Kläranlagenabläufe sind, haben wir künstliche Süßstoffe gefunden, zum Beispiel Acesulfam. Das ist ein sehr stabiler Stoff, der weder im Körper noch in der Kläranlage abgebaut wird. Wir finden jetzt winzige Spuren, die aber bedenkenlos sind, aber kann sich halt dann auch in Zukunft erhöhen. Dasselbe gibt es mit Röntgenkontrastmitteln. Solche Stoffe hat man auch schon gefunden in winzigen Mengen. Ich meine, die Detektionsmittel, die wir jetzt zur Verfügung sind, sind auch viel besser. Also wir können jetzt minimale Spuren auch finden schon. Und das ist natürlich eine negative Entwicklung letztendlich.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es Beobachtungen einerseits aus dem Nutzen von Düngemitteln. Da gibt es Gegenmaßnahmen, über die haben Sie berichtet und man kann positive Effekte davon sehen. Dann gibt es einen Temperaturanstieg und es gibt gleichzeitig aber auch durch Rücklösung oder so, oder wie Sie gesagt haben, in die Vorfluter, also die Gersprenz wäre so ein Vorfluter beispielsweise.
Ja.
Und dann fließt von dort Wasser zurück versickert in den Grundwasserkörper rein und reichert sich da an. Ne? So ist es zu verstehen. Ja.
Genau.
Ja, das bedeutet doch, wäre jetzt meine Frage, wenn da Grenzwerte erreicht werden, dann ist der Aufwand des Wasserversorgers höher. Sie müssen die rausholen.
Ja, wenn wir Grenzwerte erreichen, wobei da ist man auch in der Diskussion, inwieweit bei Spurenstoffen Grenzwerte definiert werden können, weil wie man ja auch sagt, die kommen nur in Spuren vor. Aber sie sind ein Hinweis davon, dass dieses Grundwasser von Oberflächenwasser mitgespeist wird. Und da die Gersprenz in den Sommermonaten fast zu 80% nur aus Klärwasser besteht und kaum noch aus Frischwasser, und wenn die dann versickert, sind auch diese Stoffe letzten Endes halt im Grundwasserstrom drin. Das Glück, was wir haben, ist, wir beobachten das nur in der Gersprenz und nicht in der Nähe der Brunnen. Wir haben ein paar Brunnen, die in der Nähe sind. Gegebenenfalls, wie auch die Frau Wiechers vorhin sagt, fahren wir mit der Produktion und der Förderung von diesen Brunnen zurück, um dann weniger oder gar kein Wasser aus der Gersprenz anzuziehen. Das können wir noch steuern. In Zukunft wird es eventuell schwieriger werden in dieser Hinsicht. Aber was sich einfach beweist, was wir auch aus dem Thema Mikroplastik und überall bekommen, der Mensch setzt Stoffe frei in die Umwelt, überall. Und diese Stoffe kommen irgendwo, immer irgendwo wieder rein in den Kreislauf. Und wir haben jetzt noch viele Brunnen, die außerhalb dieser Bereiche liegen, wo Versickerung aus der Gersprenz erfolgen, von daher, wo dieser Kreislauf noch nicht beeinflusst ist, aber es wird immer zunehmend schwieriger für die Wasserversorger, dort sozusagen die reinen Grundwasserströme noch zu finden, um dort das saubere Grundwasser auch noch zu fördern. Wenn man es aufbereiten müsste, ist es sehr aufwendig. Es gibt Verfahren. In der Schweiz wird das schon ein bisschen länger betrieben, die sind aber sehr kostenintensiv. Entweder Filtrierung oder Aktivkohlefiltrierung. Das ist alles eine sehr technisierte und auch kostenintensive Verfahren, um diese Stoffe nachher rauszuholen.
Ja. Ich möchte jetzt gerne schon mal auf einen Punkt kommen, der vor, ich weiß nicht, vielleicht anderthalb Jahren, ich glaube durch Sie, Herr Wittwer, vor allen Dingen initiiert worden ist, oder Herrn Piccolin, den Sie vorhin erwähnten. Sie haben in so einer Art Workshop, kann man jetzt nicht sagen, Sie haben eine Reihe von Vorträgen initiiert, bei dem wir also als Teilnehmende lernen konnten, wie denn sich voraussichtlich die Grundneubildung in den kommenden Jahrzehnten darstellt, wie die Niederschlagsmenge sich verändern könnte oder wie die Temperatur sich verändert. Das fand ich damals sowas von spannend und dachte, es wäre ja gut, wenn es eine Zusammenfassung gäbe, zum Beispiel über die Niederschlagsmengen in unserer Region, wenn Sie dazu mal was sagen könnten.
Da haben wir von profitiert, dass wir in dem Verband sind oder Verbund der Wasserversorger von Rhein-Main, das heißt WRM, die auch in der Perspektive in die Zukunft schauen wollten. Und als WRM haben wir detailliert die Gutachter beauftragt, mit unterschiedlichen Szenarien der Klimaentwicklung mal vorauszuschauen, soweit es möglich ist, was passiert denn bei uns? Und zwar nicht überregional, sondern durchaus lokal. Und haben auch festgestellt, dass es da Unterschiede ist zwischen der hessischen Ried und der Untermainebene, klimatisch betrachtet. Und da wurden verschiedene Szenarien in der Zukunft gesehen, einmal die schlechtesten, einmal die besten. Und man kann es zufassend so sagen, dass man von der Niederschlagsmenge im Jahr betrachtet, bis zum Jahre 2040 oder 50 in diesem Zeithorizont, man keine Mengenveränderung hat, aber eine Veränderung der Art, wie die Niederschläge runterkommen. Das beobachten wir jetzt ja und spüren wir das jetzt auch teilweise, dass lokal diese Mengen runterkommen als Starkregenereignisse. Das heißt, die Grundwasserneubildung wird sich dadurch schon verändern, weil es eine Verschiebung in den Jahreszeiten gibt und weil sie in der Art, wie sie runterkommen, da sind. Wir vermuten, dass dadurch oder gehen davon aus, dass dadurch die Grundwasserneubildung schon einmal geringer sein wird, weil es wird mehr der Wasser abgeschlagen werden. Die Studie kommt aber, da schauen wir schon sehr weit voraus, für das Jahre 2050 bis zum Jahre 2100 darauf, dass in diesem Bereich, das ist relativ schnell ja, dass denn auch grundsätzlich die Niederschlagsmengen geringer sein werden. Also, aber grob gesagt, das sind das zwei relativ negative Aussagen für uns. Die Grundwasserneubildung wird sich in den nächsten 20, 30 Jahren verschlechtern aufgrund der Art der Niederschläge. Und darüber hinaus, bis zum Ende des Jahrhunderts, wird sie verschlechtern, weil man mit weniger Niederschlägen rechnen kann. Und wenn man diese beiden Sachen sieht, müssen wir uns als Wasserversorger ganz anders aufbauen in Zukunft. Welche Reserven haben wir noch? Wie groß ist der Grundwasserkörper? Wie kann man sich auf diese Zeit vorbereiten?
Und was ich noch ergänzen wollte, ist besonders problematisch wird es dann eben auch bei den Quellen. Also da wird man dann einen eindeutigen, signifikanten Dargebotsrückgang feststellen können, was dann halt bei anhaltender Trockenphase geschehen kann.
Könnte das auch, ist jetzt nur mal so dahin fantasiert, wenn das sich räumlich so unterschiedlich darstellt, dass es dann auf einmal neue Konkurrenzen unterschiedlicher benachbarter Wasserversorger gibt. Also ich habe hier kürzlich mal gelesen, dass in Selienstadt beispielsweise ein Baugebiet also mindestens mal verschoben worden ist, weil nicht sichergestellt werden konnte, dass genügend Wasser da ist, um also die Neubewohner zu versorgen. Wenn ich mir das in die Zukunft vorstelle, dann könnte es sein, dass die bei der Festlegung der Wasserrechte zwischen Offenbach und ich weiß nicht, wer da hinten in Selienstadt zuständig ist und Hessenwasser und uns, na, sowas wie eine Konkurrenz entsteht. Ist das richtig, falsch oder Unsinn?
In diesem Gebiet unter Main will ich nicht sagen, dass es eine Konkurrenz ist, aber schon doch eine Auseinandersetzung um Wasserrechte. Wie der ZWO, der vorhin erwähnt ist, liegt also im Hintergrund im Grundwasserstrom und hat seine Rechte eingeschränkt bekommen aufgrund der sinkenden Grundwasserstände. Und schaut genau darauf, welche Rechte wir in Zukunft bekommen werden, um zu sagen, bleibt noch für ihn genug übrig oder nicht. Mhm. Also ja, es gibt, wo denn auf einem Gebiet zwei unterschiedliche Versorger tätig sind, wie zum Beispiel hier im Gebiet Untermainebene, da kommt es zu, ich sag mal, zum konkurrierenden Verhalten um die Ressourcen, die wir haben. Aber nicht nur um die, nicht nur die Wasserversorger. Ich denke, man kann bei dieser Veränderung werden die Anforderungen an das Wasserdargebot, was da ist, bezüglich der Landwirtschaft, die bisher vielleicht noch kein Wasser gebraucht hat, aber in Zukunft vielleicht braucht, werden da in Zukunft ganz anders vielleicht noch aussehen, wo die sagen, wir brauchen aber auch noch Wasser, ne? Weil wir möchten jetzt bewässern, weil sonst wirklich keine Ernten mehr, nicht mehr sicher ist. Die Konkurrenz, also man hat gemerkt, dass das Gut Wasser nicht mehr so einfach so zur Verfügung steht, wie man das immer gedacht hatte. Umso eher wird es da auch unterschiedlich, umso schwieriger ist es für den RP, die Berücksichtigung der Wasserressourcen so zu steuern, dass sie da möglichst die Wasserversorgung, die ja normalerweise als erster dasteht, auch letztendlich befriedigen kann. Ja, es wird da vielleicht Streit umgeben.
Ja, dann sind wir jetzt schon ganz in der Nähe bei der Frage, was denn so lokal gemacht werden kann, um das Hinderung, also das ungehinderte Abfließen von Wasser. Sie haben von Starkregen gesprochen und auch der normale Regen. Also den einfach in Flüsse abzuleiten, scheint ja ziemlich dumm zu sein oder zumindest kurzsichtig. Dazu gehört scheinbar der Begriff Wasserkonzept, nehme ich mal an. So habe ich das zumindest verstanden. Ist es richtig?
Genau. Wasserkonzept ist letztendlich ein Plan oder eine Strategie, wie wir diese Ressource Wasser dann nachhaltig nutzen, schützen und bewirtschaften können. Und dieses Wasserkonzept berücksichtigt allerdings dann nicht nur unser Grundwasser, also das Trinkwasser letztendlich, was rauskommt, sondern auch den Umgang mit Regenwasser, ja, ganz besonders, und auch den Umgang mit Abwasser. Kurz gesagt, es geht eigentlich darum, klug eben mit dieser Ressource umzugehen und sie effizienter zu nutzen.
Ich habe noch gelernt in den 80er, 90er Jahren, das sogenannte Trapezprofil, wie man am besten einen Bach ausbaut, damit er möglichst schnell das Wasser wegführt. Dann hat man entdeckt, dass das ökologisch nicht unbedingt so sinnvoll ist, ein Bachprofil so auszubauen, weil dann keine Fauna und Flora mehr darin wächst. Und was man ganz vergessen hat, also bis in diese Jahreszeiten rein, war es immer gewesen, dass das Regenwasser möglichst schadlos und schnell abgeführt werden sollte. Und das ist in einem Zeitalter, wo wir dann nicht wissen, wo die Wassermengen in Zukunft herkommen, ein Prinzip, was nicht mehr so gelten darf. Man kann es nicht überall umsetzen und gerade in der Stadt ist es höchst schwierig, dort einen Schwammstoff hinzubekommen, letzten Endes. Aber die Fragestellung für die zukünftigen Wasserwirtschaftler wird sein, wie viel von den Regen, die wir runterbekommen, möglichst in den Untergrund reinbekommen und dort zu speichern. Das ist der beste Speicher, den wir haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass in den 10 Jahren die Anforderung in die Erschließung von größeren Gebieten eine andere ist, wo es heißt, die Versiegelung der Fläche ist da, aber das Wasser muss möglichst dann doch hier in der Nähe in den Untergrund gebracht werden. Die ersten Ideen gibt es dazu. Es gibt auch die ersten Umsetzungen dafür. Und mit dem Druck einer zunehmenden Wasserknappheit, wenn man das nicht anders in den Griff bekommt, durch andere Maßnahmen, wird das zukünftig, glaube ich mal, verpflichtend werden. Dass man sagt, es darf von deiner Dachfläche darf nichts in den Kanal, das muss alles irgendwie zwischengespeichert in den Untergrund gebracht werden.
Ja. Ja. Ich verstehe das jetzt so, dass es hier in Hessen jedenfalls keine Vorschrift ist, so ein Konzept vorzulegen, sondern es ist eine Empfehlung.
Es ist nun, ja, das ist so eine Empfehlung, die wir entwickelt haben daraus, ne? Weil wir aus der Region leben mit unseren Wasservorräten. Wir haben kaum Möglichkeiten, an andere von woanders Wasser herzuholen. Also wir sind nicht im hessischen Ried, wo die Versickerung aufgebaut wird und wo man das fehlende Wasser durch aufgebautes Rheinwasser wieder reinbekommt. Unsere nächsten, also die Gersprenz ist auch kein Vorfluter, der wir größere Mengen entnehmen können, aufbereiten, in Untergrund werden können, weil die fällt ja sowieso schon fast halbtrocken. Da ist die erste Ressource, die wir haben, ist der Regen. Ja, die erste Ressource für die Wasser, die wir hier in die Region runterkommen, ist der Regen. Für uns ist das ein ganz großer, wichtiger Faktor zu sagen, möglichst viel von diesem Regen in den Untergrund zu bekommen. Das mag woanders anders sein. Die sagen, bei mir ist der Main in der Nähe, da kann ich es aufbereiten, da kann ich es reinbringen. Es gibt eine Idee auch, vom Land her eine zweite Rheinwasseraufbereitung aufzubauen. Da ist man gerade in der Studie und Diskussion, um über diese Art von Aufbereitung die zukünftigen Defizite eventuell aufzufüllen und dann über Kilometer hinweg das Wasser auch entsprechend zu beliefern.
Da hätte ich eine Anmerkung dazu, die ich gelesen habe. Vielleicht kommentieren Sie das bitte mal. Selbst wenn die Gersprenz, nehmen wir dieses Beispiel, ständig einen hohen Wasserstand hätte, dann wäre aber es nicht erlaubt, dieses Wasser ohne weitere Behandlung in den Grundwasserkörper reinzupressen, weil, wurde mir gesagt, die Qualität des Grundwassers muss, also die dann quasi beaufschlagt wird, muss Trinkwasserqualität haben. Das heißt, man müsste die Gersprenz in einer nicht dagewesenen Weise aufreinigen. Und damit scheidet sowas eigentlich völlig aus. Also die Größenordnung, um die es da geht, also die Verluste im Grundwasser durch fehlende Neubildung aufzufangen, sind für mich jetzt nicht ganz vorstellbar. Also wie viel das, was das eigentlich bedeutet, wie viel Wasser man zurückhalten muss, etwa in den Städten und auf der Fläche, also landwirtschaftliche Fläche, Wälder und dergleichen. Kann man das mal
Da beginnen wir erst ja jetzt, uns mit diesen Wassermassen und Mengen zu befassen und sind noch mittendrin in diesem Wasserkonzept, um überhaupt sagen zu können, geht es da um relevante Mengen, dass es sich überhaupt lohnt. Ne? Ja. Ist ja schön, wenn man alle engagiert und alle haben jetzt die Versickerung, aber es ist nicht die Menge, die wir brauchen, um das Defizit auszugleichen. Diese Berechnung haben wir noch nicht endgültig gemacht. Werden wir vielleicht in 1 oder 2 Jahren soweit sein.
Naja. Ja, dann warten wir.
Wir können nur sagen, dass es durchaus in den Studien, die wir haben, auch bei der Menge, da kann man sehen, wo infiltriert die Gersprenz, also oder auch die Flüsse oder auch die Bäche, wo geben sie Wasser in den Untergrund ab, wo defiltriert, wo nimmt sie Wasser auf, ne, aus dem Grundwasserstrom und führt es entsprechend ab. Und dann muss man sehen, inwieweit man das denn teilweise umkehren kann, dass man sagt, also da darf sie nichts aufnehmen. Wir müssen aber auch bedenken, dass die Oberflächenwässer in den letzten Jahren auch sehr gelitten haben. Wir haben die letzten 5 bis 6 Jahre beobachtet, jedes Jahr aufs Neue, und haben gesehen, vor 6 Jahren hatten die Wasserführung das ganze Jahr über gehabt. Und bei manchen war in den letzten Jahren kaum noch Wasser bis gar kein Wasser drin. Da sind die schon trocken gefallen. Da sieht man, wie der Klimawandel bei uns für Auswirkungen hat, wie auch massiv auf die Oberflächenwasser. Und das ist nichts, hat nichts unmittelbar damit zu tun, dass wir jetzt das Grundwasser gefördert haben. Das tun wir aus anderen Schichten heraus fördern, sondern das passiert aufgrund der in den letzten Jahren sehr niedrigen Niederschlagsmengen, die wir gehabt haben. Ja. Es hat einfach zu wenig geregnet für diese Fläche, für diese Bäche.
Ja. Dann ist wahrscheinlich das, was ich mir so laienhaft gedacht habe, was als Vorschlag denn in Frage kommt, um jetzt damit schon zu beginnen, Wasserverluste zu vermeiden, wo es irgendwie geht, zum Beispiel Entsiegelung von Flächen oder Waldflächen nicht zu entwässern oder Neubaugebiete nur restriktiv genehmigen. Man kann also als Folge eigentlich nicht sagen, ob das Maßnahmen wären, die geeignet sind, die Verluste aufzufangen, oder?
Als Einzelmaßnahme nicht, aber in der Summe, denke ich, sind sie der Weg in die richtige Richtung.
Hm.
Als Summe.
Ja, verstehe.
Das
Dann.
wird auch teilweise gemacht aus anderen Gründen heraus, aus ökologischen Gründen, haben wir jetzt mitbekommen, dass in unserem Bereich, in unserem Einzugsgebiet, dass die Forstämter teilweise Entwässerungsgräben wieder verschließen und damit die Austrocknung der Waldböden verhindern. Ja. Aus anderen Gründen heraus, aber auch das beeinflusst positiv den Wasserhaushalt, der uns nützt.
Dann umgekehrt jetzt die Frage, Sie hatten es eingangs ja erläutert, dass die Aufgabe der Daseinsfürsorge ist ja in erster Linie die der Kommunen. Die müssen ja für ihre Bürger sorgen, dass genügend Wasser da ist. Und habe ich Sie richtig verstanden? Es herrscht da manchmal der Gedanke, nee, wir bezahlen regelmäßig den Versorger, also jetzt das ZVG, die sollen sich drum kümmern. Ist das eine richtige Einschätzung oder wo ist der Denkfehler?
Also ich sehe das so, also der ZVG hat sich jetzt, also auch bezüglich dieses Wasserkonzeptes, ne,
Ja.
ist es ja so, dass wir das freiwillig erklärt haben, diese Aufgaben in Zusammenarbeit auch mit den Kommunen zu übernehmen und mit deren Unterstützung. Letztendlich ist es positiv, weil wir die Kompetenz und auch das Fachwissen brauchen einmal von uns. Ja, und letztendlich haben die wieder in anderen Bereichen höheres Fachwissen und da können wir uns auch sehr, sehr gut ergänzen. Und wenn wir da zusammenarbeiten in den Mitgliedskommunen, da finden wir auch gemeinsame Lösungsansätze für die zukünftige Wasserversorgung. Und das ist dann eben so ein ganzheitlicher Ansatz, wo die kommunalen Bedürfnisse befriedigt werden, aber auch die vom Wasserversorgungsunternehmen. Diese Aufgabe mit dem Wasserkonzept beispielsweise ist für uns ein Vorteil bei zukünftigen Wasserrechtsverfahren. Wir müssen das ja nicht zwingend erfüllen, aber ohne diese Informationen aus den Wasserkonzepten wird es dann irgendwann auch schwierig werden, die Wasserrechte über längere Zeithorizonte erteilt zu bekommen.
Das Wasserrecht wird ja vom RPI gegeben, der über das Feilgut Wasser letzten Endes verfügt und sieht, wie es gesteuert wird. Und das RP hat schon in den letzten Jahren auch für uns immer gefragt, wie spart ihr denn Wasser? Ihr müsst auch zum Wassersparen anregen. Das können wir als Wasserversorger tun, aber auch die Kommunen müssen ihren Teil dazu beitragen, mit ihren Bürgern darauf sensibilisieren, dass man sinnvoll und maßvoll mit dem Wasser einfach umgeht. Wenn wir das nicht zeigen, wenn die Kommunen das nicht mitspielen in der ganzen Sache, wird es auch von dem RP im Rahmen der Wasserrechte entsprechende Auflagen geben, dort mehr zu tun. Also uns, aber wir haben deshalb angefangen, weil wir es gerne einheitlich machen wollen, dass nicht jede Kommune anders damit agiert. Und das Schöne ist ja gerade der Vergleich, den wir haben. Wie uns ist zum Beispiel aufgefallen, dass eine Kommune in ihrer Kläranlage noch sehr viel Trinkwasser braucht, während andere das nicht brauchen. Und darauf angesprochen ist es so, dass die anderen schon umgestellt haben und diese eine Kommune jetzt auch umstellt in ihrer Kläranlage und Zukunft Wasser da einsparen kann. Also dadurch, dass wir den Übersicht haben von den verschiedenen Kommunen, können wir die unterschiedlichen Ansätze und Ideen sammeln und auch sie entsprechend anders weitergeben. Das ist ein Umdenken bei den Kommunen, dass sie sozusagen mit jetzt im Boot sind, verantwortungsvoll in der sinnvollen Wassernutzung und nicht nur einfach, wie sie sagen, das Wasser kommt ja aus dem Hahn und wir brauchen uns nicht zu kümmern. Das ist so in Zukunft nicht einfach, nicht mehr so einfach machbar.
Wenn Sie jetzt also in dieser Gemengelage von Kommunen und Bürgerinnen und Bürgern und eben Sie als Versorger, wenn Sie da mal so eine Hitliste von Maßnahmen nennen dürften, könnten, was sind so für Sie die wichtigsten Schritte, die jetzt eigentlich mal so ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin, naja, sich aufs Tapet schreiben sollte? Was fällt Ihnen ein dazu?
Also wir arbeiten ja auch an einer sogenannten Gefahrenabwehrverordnung. Da hat sich der Herr Wittwer auch schon tief reingearbeitet, um das Trinkwasser, den Verbrauch von Trinkwasser temporär zu beschränken. Und das geschieht natürlich, sollte dann in Notstandssituationen geschehen, zum Beispiel, dass man Verbote erteilt zum Befüllen der Pools oder Bewässerung nur an bestimmten Tagen oder Verbot von Autowäschen. Und das sollte man nicht nur appellieren letztendlich, sondern auch Verbote einführen, aber nicht so restriktiv. Und man sollte auch versuchen, die Einhaltung dieser Verbote zu kontrollieren, letztendlich.
Das ist einmal, wenn es wirklich extrem wird, wenn wir technisch nicht mehr in der Lage sind, letzten Endes die Spitzen abzudecken. Auch da wollen wir es einheitlich haben, nicht, dass jede Kommune eine andere letztens Gefahrenabwehrverordnung hat, sondern dass es halbwegs einheitliche sind. Haben mit einem Rechtsanwaltskanzlei ein Muster entwickelt, das wir demnächst den Kommunen vorschlagen werden. Aber eine Hitliste dessen, also meine persönliche Hitliste dessen, orientiert sich so ein bisschen an der Struktur, die wir haben. Wir sind ein sehr, ich sag mal, ungünstiger Wasserversorger von der technisch betrachtet. Wir haben sehr lange Rohrleitungsstrecken mit nur wenigen Abnehmern drauf sind. Eine Manova, der führt in der Straße einen Hausanschluss und da sind gleich 20 Wohneinheiten dran. Bei uns sind dann sehr viel Einzelbebauung. Aus dieser Einzelbebauung heraus lässt sich heraus, ist es ganz klar, dass wir sehr viel Grün, privates Grün haben. Das natürlich, wenn es gerade ein bisschen trockener wird, Gartenbewirtschaftung, dort ein Wasser gezogen wird. Nach der ersten Einschätzung, normalerweise sagt man, dass 6% im Bundesdurchschnitt für Garten und sonstige Wasser genutzt wird. Bei uns wird dieser Anteil, wir können noch nicht genau beziffern, aber höher sein. Ich vermute mal fast doppelt so hoch. Und wenn ich sehe, dass dort ein Ansatz ist, wenn wir zukünftig die Hälfte dieses Wassers nicht mehr aus Trinkwasser, sondern von Regenwasser genutzt wird, dann haben wir schon einen ziemlichen hohen Anteil, der damit eingespart wird. Oder wenn die Hälfte der Dachflächen in diesen Gebieten nicht mehr an die Kanalisation angeschlossen ist, sondern Versickerung zugeführt wird, dann ist ein hoher Anteil von Wassermengen, die dem Grundwasser wieder zugeführt werden. Weil das aber ein Prozess ist, der zu sagen, für die zukünftigen relativ einfach ist, da kann man das mit Geh- und Verboten in der Bauleitplanung reinbringen. Das ist aber die Hauptflächen, die wir haben, sind ja nicht mehr die, die wir jetzt weiterentwickeln, sondern die Hauptflächen, die wir haben, sind die, die wir im Bestand haben. Und das ist ein großes Ziel, diesen Bestand in den nächsten 15 bis 20 Jahren eventuell vielleicht so umzubauen, dass dort Versickerung gesteigert und Regenwassernutzung gerade für den Garten auch gesteigert wird. Wir haben ein Gebiet betrachtet in Breidat. Ich glaube, wie viele Wohneinheiten sind da dran? Ich glaube 250, ich muss es mal nachlesen, und davon haben offiziell gerade mal 3 eine Zisterne. Ja.
Ja, Sie sind mir einen Schritt voraus, Herr Wittwer, weil ich wollte Sie nämlich genau dazu fragen, denn ich hatte mal Gelegenheit auf Anraten Ihres Herrn Pikulin teilzunehmen an einer Bauausschusssitzung in der Stadt Oberroden. Und das finde ich mal ganz spannend, weil da ging es um Wasserkonzept. Wie kam es dazu und was kam da heraus?
Also die Kommunen sind ja sehr aktiv in der Hinsicht. Einmal politisch ist der Druck da, die Bürger fragen nach, aber auch die Parteien fragen nach, wie weit bei ihnen im Rahmen ihrer Bauleitplanung diese Entwicklung mit berücksichtigt wird. Und dort war ich eingeladen worden, was als Wasserversorger mal zu sprechen, was es denn für einen Wasserversorger bedeutet, wenn man Sparmaßnahmen einbringt, wenn man Versickerungsmaßnahmen einbringt. Und die probieren auch schon aus in den ersten Bauleitplanungen, wo Gebote und teilweise auch Verbote ausgesprochen werden, um zu sagen, wie können wir mit dem Wasser in Zukunft sinnvoll umgehen. Sie hatten vorhin gesagt, eventuell man ist restriktiv und schränkt die Erweiterung ein. Das ist die Frage, ob man das wirklich machen sollte am Thema Wasser, ob das der Grund ist, weil die Leute dort wohnen zu lassen, wo das Wasser ist, das klappt irgendwie nicht, sondern wir müssen notfalls das Wasser hierher bringen und dann da sinnvoll mit umgehen. Aber die Kommunen selber haben ein großes Interesse, dort auch schon in ihren neuen Gebieten, die sie ausweisen, ein bisschen Zukunft mit reinzubringen. Das ist noch nicht allgemein üblich, aber es wird zunehmend darauf berücksichtigt.
Mhm. Ja. Vielleicht noch mal ein bisschen konkreter zu dieser einen Maßnahme da. Sie hatten da, glaube ich, eine Masterstudentin der TU Darmstadt gewinnen können, ihre Arbeit im Kontext dieses Wasserkonzepts da zu schreiben. Und ich hatte den Eindruck, dass also die anwesenden Ausschussmitglieder alle sehr angetan waren davon, was dabei rauskommen kann, wenn sich so ein, in dem Grunde kein Ingenieurbüro, aber mit den Methoden, jemand diesem Thema widmet. Und dann kann man neue Erkenntnisse gewinnen. Wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt alle 23 Kommunen auf einmal machen, dann gibt es nicht genügend Ingenieurbüros wahrscheinlich. Aber es war beeindruckend.
Ja, also da in dieser Masterarbeit, da ging es letztendlich auch einmal darum, so eine Bestandsanalyse von einem Wohn- und Mischgebiet zu machen. Und da hat man halt auch festgestellt, dass der Versiegelungsgrad auch sehr hoch ist, bei 52%, dass die Baumbestände auch schon irgendwelche Trockenschäden haben und dass auch so Rasengittersteine, solche Dinge, die ja positiv zu bewerten sind, auch sehr wenig eingesetzt werden. Also dass da relativ viel Potenzial letztendlich im Bestand liegt. Und aus diesen Grundlagenermittlungen hat man dann Variantenvorschläge ausgearbeitet auf Grundlage von Schwerpunkten, die Kommune festgelegt hat, also Schwerpunkt Grundwasser oder Klima. Und das wären zum Beispiel Schwerpunkte gewesen. Und diese Maßnahmen oder die Varianten, die wurden dann mit Maßnahmenbewertungssystemen bewertet, ja. Und dann wurde eine quasi Vorzugsvariante letztendlich, hat sich herauskristallisiert. Und diese Vorgehensweise, also letztendlich, wie diese Arbeit jetzt aufgebaut wird, die ist jetzt auch so in der Form auf andere Gebiete übertragbar. Also es ist ein Werkzeug für zukünftige Projekte letztendlich.
Interessant war da, Herr Bauer, dass ja festgestellt wurde, dass der Versiegelungsgrad, die Ursache für den Versiegelungsgrad, einmal zum 50% oder knapp die Kommune ist mit ihren Erschließungsflächen und auch die anderen 50% die privaten Versiegelung ist. Dass also beide Partner letztendlich überlegen müssen, wie kann man das ändern. Und interessant ist, dass auch in dieser Masterarbeit Beispiele gebracht werden, wie andere europäische Kommunen ganz anders vorgehen. Es gibt in Amsterdam welche und ich glaube auch in Dänemark eine Stadt.
Berlin
auch. Ja, Berlin fängt an damit, ne? Mhm. Aber die ja auch schon von sich aus einen Plan haben, sagen, wenn wir eine Straße umbauen, dann wird die so umgebaut, dass wir, wie bisher üblich, nicht den Regen abführen, sondern möglichst in die grünen Flächen rein, dass sie da versickern, ne? Dass da Becken sind, die das aufheben. Da gibt es europäische Städte, die, wo man sich, da stellt man sich gar nicht vor, dass sie da ein Problem mit haben, aber die schon ganz anders agieren, die diese Prämisse, das Regenwasser möglichst schnell und schadlos wegzubringen, genau umdrehen, sagen, wie muss ich bauen, damit ich das Regenwasser möglichst hier nutze, mir zur Verfügung steht. Und das war das Interessante dabei, dass es sozusagen praktisch möglich ist. Dass man da in die, dass da praktische Bilder gezeigt werden, wie Grüninseln so aufgebaut werden, dass sie Wasser aufnehmen, statt dass sie bewässert werden müssen.
Hm. Ja. Ja. Wir sind ja mit den Fragen, die ich hatte, sind wir schon ganz schön weit gekommen. Ich habe eine Menge Antworten darauf bekommen. Ich habe eine Frage noch allerdings, die jetzt also mit der Region hier so direkt gar nichts zu tun hat, aber die mich schon länger umtreibt. Da konnte man vor einiger Zeit lesen, dass durch ein Projekt der Deutschen Luft- und Raumfahrtinstitut festgestellt wurde, dass die Verteilung von Wasser auf dem Globus sich geändert hat und näher zu Deutschland, dass Deutschland dasjenige Land auf dem Globus sei, das den höchsten Wasserverlust zu verzeichnen habe. Jetzt auf dem Globus kann Wasser ja nicht verloren gehen. Wo ist es denn hin? Und die Menge, um die es da geht, da wurde von 20 Jahren geredet, so lange gibt es dieses Projekt scheinbar schon, ist etwa ein Volumen in der Größe des Bodensees oder nahezu Bodensee verloren gegangen. Kann mir irgendjemand von Ihnen erklären, wieso?
Ja, das Wasser ist in der Atmosphäre und ist woanders gelandet. Ja? Aufgrund der Trockenheit. Ein ganz praktisches Beispiel. Wir hatten ja dieses Jahr das Glück, dass wieder wir eine kurze Zeit, wo wir mal Schnee hatten. Ne? Hm. Ich glaube, anderthalb Tage. Mhm. Und klassischerweise ist Schnee etwas, was Wunderbares für die Wasserversorgung ist, weil er sickert und ganz langsam löst er sich auf und geht ganz langsam in den Untergrund. Diese Schneedecke, die wir hatten, das waren, glaube ich, hier teilweise 10 Zentimeter, da ist von nicht ein Tropfen in den Untergrund gegangen. Ja. Da ist die warme Luft gekommen und hat ihn geschmolzen und hat ihn in der Luft wieder weggenommen. Und das ist der Unterschied, den wir in der Klimafrage haben, durch dieses Verhältnis, dass sich das ändert, dass wir viel mehr Wasser wieder in die Atmosphäre kommen, der Boden eher austrocknet, ja, der Boden eher austrocknet und dass das in die Atmosphäre abgeht. Wir kannten ja früher gar nicht, dass Boden bis zu 1 Meter, 2 Meter Tiefe austrocknet. Hm. Wir haben teilweise Situationen, und dass wir im Wald festgestellt haben, ich kannte den Begriff vorher gar nicht, dass Boden aufgrund dieser langen Trockenheit hydrophob ist. Hydrophob heißt, das Wasser perlt ab. Wenn es denn nach einer langen Trockenheit zu kleinen Niederschlägen kommt, verdunsten die Erde oder fließen weg, aber sie gehen nicht in den Boden. Und durch diese Veränderung, die wir haben, das geht Wasser mehr in die Atmosphäre und deshalb haben wir eine negative Bilanz und in der Menge vom Bodensee haben wir das Wasser in die Atmosphäre abgegeben. Mhm. Und das fehlt uns hier letzten Endes in dem Untergrund. Ne? Mhm. Deshalb sage ich, der Tropfen in den Untergrund und nichts mehr weg. Das, ist, das müsste unsere Devise für die Zukunft sein, um damit umzugehen. Bei unserer Wetteraufzeichnung, die wir hier regional betreiben und lokal, die 2-Grad-Grenze haben wir seit 6 Jahren schon gerissen. Wir haben seit 6 Jahren hier in diesem Bereich eine Durchschnittstemperatur, die höher ist als 2 Grad, als die Durchschnittstemperatur, die wir da vorher hatten. Was bedeutet das denn, außer dass es allgemein spürbar vielleicht ein bisschen wärmer ist? Die Vegetationsperioden sind länger. Der Boden ruht weniger im Winter. Es gibt sehr viel mehr Umbauprozesse, die wir haben. Und das alles führt dazu, dass mehr Wasser wieder in die Atmosphäre kommt. Und deshalb die Verluste bei uns, also diese Entwicklung wird weitergehen. Wir werden auch weiter kubikmeterweise Wasser in die Atmosphäre abgeben und aus dem Boden hier verlieren. Das ist so. Das ist etwas, was wir messen, was wir spürbar mitbekommen teilweise, ne? Und mit dem die Technik und auch der Mensch in Zukunft einfach umgehen muss. Er kann sich darauf einstellen, er muss anders damit umgehen. Andere Länder haben auch ähnliche Wasser. Also ich glaube, ich habe mir mal sagen lassen, in Israel wird jeder Wassertropfen mindestens 7-mal genutzt, bevor er ins Mittelmeer fließt. Ja. Wir müssen da umdenken in Zukunft, wie wir mit der Ressource Wasser anders umgehen.
Vielen Dank. Ich glaube, wir sind jetzt mal am Ende mit den Fragen, die mir so einfielen. Ja, ich bin dankbar dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir hoffen auf diese Weise ja mit unserem Format Treffpunkt Grün auch Themen anzusprechen von überregionaler Bedeutung, sodass es keine Frage einer jetzt gerade an der Macht befindlichen Partei oder Ähnlichem ist. Wir schauen mit einem sachlichen Blick auf die Themen und Sie haben jetzt sicherlich viel dazu beigetragen, dass das so ist. Herzlichen Dank dafür.
Wir bedanken uns auch, dass wir hier die
Ja.
Möglichkeit hatten, unsere Problematik, die im Hintergrund läuft, auch mal der Öffentlichkeit deutlich zu machen und nicht nur in einem kurzen Statement, sondern auch in einem längeren Statement. Vielen Dank
Immer. Ja,
dafür.
vielen Dank.
Danke auch. Dann wiederhören.
Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.